Missing Link Original.
In den Betrieben muss ich jetzt sagen, es ist halt ein Unterschied, ob ich Diskussionen führen kann, Gespräche führen kann, direkt und, keine Ahnung, in einer Betriebsversammlung, in einem Pausenraum, in einer Dienststelle, oder ob ich nur mehr, da sind wir bei den Medien, in meinen fragmentierten Bereichen bin und wo jeder ein bisschen eine andere Wirklichkeit hat.
Wenn wir jetzt in die USA schauen beispielsweise, brauchen wir keine Alternativmedien mehr, weil die Propaganda, die von der Regierung kommt, automatisch von etablierten Sendern wie Fox News zum Beispiel übernommen wird. Und eigentlich bräuchten wir die anderen Medien, die das dann richtigstellen.
Mittlerweile eben im digitalen Raum wahnsinnig viele Medienprojekte, die eigentlich im Einflussbereich rechtsextremer Bewegungen oder auch rechtspopulistischer Parteien stehen, für sich in Anspruch nehmen, eine Alternative darzustellen. Und jetzt stellt sich die Frage, sind wir nicht an diesem Punkt angelangt, wo es eine Alternative zur Alternative braucht?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Michelle Raimond und meine heutigen Gäste sind Gabriela Greilinger, Olivia Janisch und Louis Pollitsch. Mit ihnen spreche ich über Donald Trump, seinen Angriff auf die amerikanische Politik und ob wir in Österreich darauf vorbereitet wären, wenn so etwas bei uns passiert. Die Aufnahme dieser Folge entstand als Live-Podcast in der Kulisse Wien. Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt, zur Folge Donald Trump und sein Angriff auf die Demokratie, der Putsch. Was können wir in Österreich daraus lernen und daraus mitnehmen? Mein Name ist Michelle Raimond. Ich darf das erste Mal eine Folge von Ganz offen gesagt moderieren. Ist mir eine Ehre und eine Freude, auch weil dieser Politik-Podcast eine ganz besondere Rolle hat in der österreichischen Landschaft oder einen ganz besonderen Aufbau hat. Transparenz ist die neue Objektivität, ist hier die Regel. Die Moderatoren, Moderatorinnen und Gäste deklarieren sich hier immer sehr explizit, wie sie inhaltlich stehen. Und mit dieser Transparenz wird alles eingeordnet, im Gegensatz zu der Behauptung, man wäre objektiv. In meinem Fall ist es so, ich war einmal Journalist und habe mit einer journalistischen Rolle bei solchen Interviews natürlich leicht getan und gut getan. Und dann bin ich in die Politik gegangen. Ich war 15 Jahre Abgeordneter der österreichischen Grünen in 3 Parlamenten. Und in diesem Sinne parteipolitisch zugeordnet ist wahrscheinlich etwas zu gering ausgedrückt. Ich habe die Politik vor einem Jahr verlassen, habe keinerlei Funktion mehr, um das transparent so auch zu sagen und keinerlei Position zu vertreten. Und jetzt bin ich selbst gespannt darauf, wie es ist, politische Diskussionen in einem solchen Setting zu führen, eigene Positionen noch einzubringen und gleichzeitig trotzdem eine so distanzierte Rolle eines Moderators einzunehmen. Mit mir sind hier bei dieser Diskussion 3 Gäste und Gästinnen, die ich nun vorstellen möchte, für die gleiche Regel der Transparenz gilt, die sich auch selbst vorstellen werden und erklären werden. Der erste Gast ist Gabriela Greilinger, zugeschaltet aus den Vereinigten Staaten, aus Georgia, Politikwissenschaftlerin, die dort studiert, zu rechtsextremer Politik dort forscht und die ich eingeladen habe und auf deren dabei sein, ich mir sehr freue, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, in Österreich diskutiert dann doch immer wieder dasselbe Zirkel über solche Themen und ich wollte jemanden haben, der uns direkt aus den USA berichtet, wie dort der Eindruck ist, wenn hier alle den Kopf schütteln, über das werden wir gleich länger reden. Gabriela, bitte, stell dich kurz vor.
Ja, ich hoffe, man kann mich gut hören. Vielen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich sehr, heute Abend dabei sein zu können, wenn auch nicht persönlich. Ich wäre natürlich viel lieber persönlich vor Ort in Wien, aber ich hoffe, das klappt alles ganz gut mit der Technik. Falls es irgendwann mal Probleme gibt, bitte gleich schreien, dann werde ich zumindest so tun, als könnte ich es lösen. Also wie der Michael schon vorher gesagt hat, ich bin hier Doktorandin an der University of Georgia im Süden der USA, Athens, Georgia, kleine Studentenstadt, ungefähr 1,5 Stunden außerhalb von Atlanta, forsche zu Rechtsextremismus, Demokratie, politischem Verhalten unter anderem, immer mit Hinblick auf Europa, aber jetzt bin ich hier in den USA gefangen und kann das aus nächster Nähe mitbeobachten, was so rechtsextreme Akteure in der Politik tun, wenn sie die Macht haben. Also es fühlt sich alles ein bisschen wie so ein Fieldtrip an, aber ja, ich freue mich auf die Diskussion heute Abend.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Zweiter Gast, Luis Paulic von der Datum-Stiftung für Journalismus und Demokratie, arbeitet sehr viel zu alternativen Medien, politisch, nein, lasse ich dann dir. Und nachdem das aus meiner Sicht auch ein starkes mediales und kommunikatives Thema ist, über das wir heute reden werden, finde ich, dass du da ein spannender Gesprächspartner bist und wollte, ich bin dankbar, dass du auch gekommen bist. Kann man auch gleich sagen, er wird in 3 Wochen selbst hier eine Veranstaltung moderieren, hier in der Kulisse. Und bitte.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Ich bin eigentlich ursprünglich beim österreichischen Presserat tätig gewesen. Das ist das Selbstkontrollorgan der österreichischen Printmedien und bin jetzt seit rund 1,5 Jahren bei einer neuen Stiftung, der Datum-Stiftung für Journalismus und Demokratie, die sich für die Absicherung und Förderung des unabhängigen Journalismus in Österreich einsetzt. Weil wir auch in Österreich zunehmend die Tendenz wahrnehmen, dass der unabhängige Journalismus unter Druck gerät, sowohl ökonomisch, aber auch durch gezielte Angriffe auf die Pressefreiheit. Ich selbst war tatsächlich noch nie bei einer politischen Partei tätig, nicht mal bei einer Vorfeldorganisation. Also ich bin in dieser Hinsicht, würde ich sagen, ein unbeschriebenes Blatt und befasse mich in meiner Forschungsarbeit, aber auch sehr viel mit der ganzen Frage von extremistischen, rechtsalternativen Medien, Propaganda und Desinformation und bin jetzt gerade an der Universität Wien und schreibe dort meine Doktorarbeit zu journalistischer Ethik und freue mich heute auch über das Thema zu sprechen vor dem Hintergrund der medienpolitischen Entwicklungen in den USA.
Danke. Die dritte im Bunde, vierte mit mir, ist Olivia Janisch von der Gewerkschaft WIDA, stellvertretende Vorsitzende und ÖBBlerin, wie ich in den Vorabgesprächen auch gemerkt habe, stolze ÖBBlerin. Wollte ich hier dabei haben als Diskussionspartnerin, weil sich schon die Frage stellt, wenn wir uns anschauen, wie Trump und ähnliche politische Vertreterinnen in die Arbeiterinnenschaft ihrer jeweiligen Länder eindringen, die hinter sich sammeln, dass da die klassische Arbeitnehmervertretung der letzten Jahrzehnte oder vor 2 Generationen ihre Rolle vielleicht verloren hat oder neu suchen muss. Und ich finde, genau das ist eines der Themen, wenn wir darüber reden, was wir daraus lernen können, dem wir uns da widmen möchten. Danke, dass du gekommen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Du hast schon einiges gesagt, kann mich kurz selbst einordnen. Ich bin gebürtige Salzburgerin, habe dann in Wien Politikwissenschaft studiert, bin seit meiner Studienzeit oder auch schon in der Schulzeit immer politisch aktiv gewesen, habe dann nach meinem Studium meine Zeit unter anderem auch in Deutschland verbracht, aber auch in Österreich und bin dann 2012 zu den ÖBB gekommen und kandidiere dort seit 2015 als Betriebsrätin, also regelmäßige Wahlen, die wir dort haben und bin auch in der Gewerkschaft wieder gewählt, dort im Fachbereich Eisenbahn, verhandle auch den Kollektivvertrag für die Eisenbahnunternehmen in Österreich. Es ist übrigens nicht nur 1 oder 2, es sind 92, glaube ich, mittlerweile, also nicht nur die ÖBB. Genau, und wenn ich kandidiere als FSG, also auf der Liste wieder FSG, das ist die Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Ich bin auch SPÖ-Mitglied, aber bewusst in keiner Parteifunktion, um Zielkonflikte zu vermeiden, sage ich mal.
Danke. 2 Transparenzanmerkungen noch. Die erste ist, wir haben uns geeinigt hier jetzt alle 4 auf das Du-Wort. haben uns aber davor, soweit ich das überblickt habe, alle noch nicht getroffen und kennen uns in diesem Sinne nicht enger, aber es ist ein freundliches Du, kein freundschaftliches Du, wenn man so will. Die zweite Transparenzanmerkung, während ich euch zugehört habe, man merkt, dass ich das erste Mal in dieser Situation einen Podcast moderiere. Ich stehe hier auf einer Bühne in der Kulisse und habe das, glaube ich, für die Zuhörerinnen des Podcasts nicht gesagt gehabt. Damit ist das nachgeholt. Wir machen hier eine Live-Aufnahme dieser Diskussion. Und damit steigen wir in diese Diskussion ein. Gabriela, wirklich die ganz banale, simple Frage, die sie, glaube ich, in Österreich, jeder, der das vor Ort dort nicht beobachtet hat, wie gibt's das, dass Trump so agiert, wie er agiert, wo hier alle den Kopf schütteln und dass er drüben doch immer noch, sagen wir mal, mehr als 5% Zustimmung hat, deutlich mehr?
Ja, das ist natürlich die Million-Dollar-Question hier, glaube ich. Also das ist die Frage, die sich, glaube ich, so jeder stellt in Europa. Das ist auch immer das erste Thema, wenn ich mit Leuten rede. Und wie kann das sein, dass der noch immer Unterstützung hat? Wie kann das sein, dass der wiedergewählt wurde nach allem, was wir gesehen haben 2016 bis 2020, 2021, der Sturm aufs Kapitol? Also da war schon sehr viel los. Wie kann es überhaupt sein, dass er immer noch Unterstützung hat bei den schlechten Wirtschaftsdaten, bei der Außenpolitik, bei allem, was er versprochen hat und immer noch nicht umgesetzt hat oder allem, was er umsetzt, was er eigentlich versprochen hat, was er nicht tut? Es ist ein bisschen schwierig, das so banal runterzubrechen. Ich werde es trotzdem versuchen. Ich habe mir überlegt, das vielleicht mit drei Erklärungsansätzen zu beginnen. Und wir werden dann, glaube ich, in der Diskussion wahrscheinlich noch weitere Erklärungen finden. Ich möchte einmal was zum Wahlverhalten sagen, dann ein bisschen was zur Wählerbeteiligung und dann auch noch zur Wählermobilisierung. Also das sind so drei Aspekte, die ich vielleicht rausgreifen möchte, die miteinander interagieren und die, glaube ich, ganz wichtig sind zu verstehen. Zum Wählerverhalten grundsätzlich einmal, also Wählerverhalten ist ja nicht monokausal, das ist immer multikausal. Es gibt viele Gründe, warum verschiedene Gruppen für Trump die Stimme abgeben. Das ist nicht für jede Gruppe derselbe Grund. Grundsätzlich habe ich auch immer ein bisschen so Probleme mit der Frage, wie kann das sein, dass Trump gewonnen hat bei der schlechten Wirtschaft oder dass er immer noch Zustimmung hat, trotz der schlechten Wirtschaftsdaten, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, dass dieses Narrativ setzt irgendwie diesen absolut rationalen Wähler voraus, der sich genau anschaut, wie die Wirtschaftsdaten sind und wie die Außenpolitik von Trump ist und dann basierend darauf entscheidet. Und das implizit auch irgendwie suggeriert, dass so etwas wie Rassismus oder Sexismus, dass das keine rationalen Gründe wären. Und das finde ich ein bisschen problematisch, wenn wir Trump anschauen, weil bei allen Wählerstudien, die wir haben über das Wahlverhalten der Trump-Wähler, wissen wir ganz genau, dass Rassismus und Sexismus eines der Hauptgründe sind, warum Trump überhaupt gewählt wird. Das kommt in allen Studien durch. Natürlich gibt es auch noch so etwas wie Status Threat, nennen wir das, also Statusangst. Das ist aber nicht dasselbe wie wirtschaftliche Angst. Also es gibt auch viele Narrative, dass das so die wirtschaftlich Abgehängten sind, die für Trump stimmen und dass die ihn wählen. Und die Studien zeigen eigentlich durchgehend, dass es mehr die Angst vor dem wirtschaftlichen Abstieg ist oder allgemein die Angst vor dem Statusabstieg ist. Und das kann jetzt wirtschaftlicher Natur sein, da reden wir dann mehr über Relative Deprivation, also so diese relative Deprivation ist vielleicht auf Deutsch das Wort, ich weiß es nicht genau, aber das ist so der Vergleich von mir zu anderen. Also ich vergleiche mich mit der Position von anderen und habe das Gefühl, dass ich schlechter gestellt bin. Also das ist ein ganz großer Faktor bei der Wahl von Trump, aber es geht hier natürlich auch wieder um Rassismus und Sexismus, also die Angst, den Status als weißer Mann zum Beispiel zu verlieren, also diese Vorherrschaft.
Aber darf ich eine Zwischenfrage? Weil ist nicht das schon wieder eine zu rationale Erklärung? Lass es mich so fragen. Ich kann in irgendeiner Form ja nachvollziehen, dass du ein politisches Ziel oder sonst was hast, wo jetzt ein solcher... Von mir aus, du stehst auf rassistische und sexistische Politik und willst jetzt einen Präsidenten, der das macht. Okay, aber dann hast du ja im Fall von Trump immer noch einen Präsidenten, der zum Beispiel jetzt, nehmen wir konkret den Irankrieg, an einem Tag 5 verschiedene Ziele äußert, Journalisten und Journalistinnen beschimpft, sich hinstellt, außenpolitisch in einer Art und Weise irrational agiert, wo ich mich ja wundere, dass jemand draufschaut und sich nicht denkt, ich habe da gerade einen Präsidenten, der 5 verschiedene andere Nationen in 3 Minuten beschimpft, weil ihm die Stimmung danach ist. Und dass diese Irrationalität von Trump, nicht die von Wählerinnen, dass die seine Wählerinnen nicht abschreckt, das ist für mich so immer wieder überraschend. Also in dem Ausmaß, das gibt's ja eh alles woanders doch, und das ist ja nicht der Punkt, aber in dem Ausmaß ist es aus Europa gesehen ja irre.
Ja, in dem Ausmaß ist es schon auch irre, das mit anzuschauen. Warum die Wähler sich das antun und denken, wow, das ist ja immer noch cool, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, vieles von dem kommt auch jetzt erst wieder hervor, jetzt wo er wieder in einer Machtposition ist, jetzt wo wir wieder sehen, wie er eigentlich agiert, wie irrational er eigentlich agiert. Ich frage mich ein bisschen, ob es in den USA so etwas wie kollektive Amnesie gibt, weil prinzipiell hätte man das ja wissen können, wie er drauf ist. Wir haben das jetzt 4 Jahre lang schon gesehen, von 2016 bis 2020, und dazwischen war er ja auch nicht ruhig. Ich denke trotzdem auch, dass das sehr viel mit der zunehmenden Normalisierung von Trump zu tun hat. Ich meine, Trump ist der Chef der Republikanischen Partei. Er hat die Partei in seine Partei umgewandelt. Da ist sonst niemand anderer. Wenn ich jetzt jemand bin, der traditionell immer republikanisch gewählt hat, dann werde ich mir schwer dabei tun, eine Demokratin zu wählen. Also werde ich wieder mit dem, entweder gehe ich wieder zu den Republikanern und den wähle ich dann, auch wenn ich denke, dass er vielleicht ein bisschen verrückt ist, obwohl ich schon glaube, dass Trump hat eine andere Art von Politik und einen anderen Politikstil. Und so wie er das aufzieht, er wirkt halt nicht normal, und vielleicht ist das auch irgendwo seine Stärke, dass er nicht so wirkt wie alle anderen. Und dass er ein bisschen aus der Menge heraussticht, dass sie jemand haben, der zumindest wissen sie, dass er die Wahrheit sagt, denken sie zumindest. Also zumindest wissen sie, dass der redet frei vom Mund, wie es ihm in den Sinn kommt. Das dazu noch, also ich werde dann später noch ein bisschen vielleicht über die Wählerbeteiligung auch reden und die Wählermobilisierung, weil ich glaube, das sind schon noch wichtige Aspekte, die auch ein bisschen erklären, warum Leute überhaupt für Trump hier stimmen. Aber das sind so ein paar Gründe. Und die zunehmende Normalisierung von Trump, das sieht man auch ein bisschen so in den Wählerdaten, weil zum Beispiel die Wähler, die er dieses Mal 2024 mobilisiert hat, waren deutlich jünger und auch deutlich diverser. Also ich glaube, da sind auch viele Leute, die einfach so aufgewachsen sind mittlerweile mit Trump und die das jetzt gar nicht mehr anders kennen. Also jemanden wie George W. Bush, ich möchte jetzt keine Sympathien für ihn äußern, aber er war zumindest noch in einer Art und Weise staatstragender in seiner Art, wie er geredet hat. Viele Leute hier kennen das gar nicht mehr. Wenn ich am Campus mit den Studentinnen und Studenten hier rede, die waren 10 Jahre alt, wie Trump das erste Mal auf der DIMMT-Fläche erschienen ist. Die kennen das gar nicht mehr anders.
Das ist natürlich bei jungen Leuten schon ein Punkt. Aber ich stelle mir das jetzt eben vor, wenn du außerhalb der Universität in die Stadt gehst und dort, egal im Supermarkt, in einer Bar oder sonst etwas, mit ganz normalen Menschen ein bisschen in eine politische Diskussion kommst, dann ist das tatsächlich so normalisiert, dass das quasi überhaupt kein Thema an sich ist und gar nicht mehr so verrückt wirkt, meinst du?
Ja, ich glaube, das wirkt gar nicht mehr. Also für viele schon, also wenn man mit Demokraten hier redet, die werden einem schon noch die Meinung sagen und sagen, ja, das ist verrückt. Und ich meine, ich kenne hier auch Leute, mit denen ich persönlich geredet habe, die das absolut nicht gut finden und die das absolut abnormal finden. Aber wenn man mit Republikanern so redet, die nehmen das halt jetzt so. Das ist jetzt der republikanische Chef praktisch. Und den muss man halt unterstützen, wenn man nicht will, dass die anderen an die Macht kommen. Also das ist auch ein bisschen so die Polarisierung, die hier mit reinspielt, oder die affektive Polarisierung eigentlich. Das ist so eine, nicht mehr nur eine ideologische Polarisierung, wo es um die Gegenseite geht, sondern man hat auch aktiv negative Gefühle gegenüber den Demokraten. Also man möchte auf keinen Fall, dass die an die Macht kommen. Und dann noch ein anderer Punkt, der auch noch wichtig ist in den USA und der ist wahnsinnig banal klingt, ist auch immer Steuerpolitik. Also die Republikaner sind dafür bekannt, niedrige Steuern zu ermöglichen und zu haben, und die Demokraten eher für höhere Steuern oder Steuererhöhungen. Und für viele normale Amerikaner ist das durchaus ein wichtiger Punkt. Und das hat auch etwas mit dem Lebensstil hier zu tun. Ich glaube, ich muss den Leuten jetzt nicht unbedingt erklären, wie die Healthcare hier so funktioniert und die Krankenversicherung, aber Leute hier wollen nicht hohe Steuern zahlen von ihren Gehältern, also viele Einkommensteuern, weil sie wissen, dass sie alles andere auch noch selber finanzieren müssen. Und da waren die Republikaner immer ganz gut dabei, die Steuern möglichst niedrig zu halten. Also das ist doch auch ein rationaler Grund für viele Leute.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt jetzt zu den Ausführungen ist auch, die gesamte Medienebene. Also wir haben einfach in den USA viel stärker, als es bei uns der Fall ist, auch diese fragmentierte Öffentlichkeit, die sich weiter zuspitzt in den letzten Jahren. Was jetzt, man kann immer sagen, die Medienpolitik, die Trump gemacht hat in der ersten Zeit, war in der ersten Amtsperiode, war die Generalprobe für das, was jetzt passiert. Wir erleben das am Umgang mit den etablierten Medien in den USA. Also es war schon in der ersten Amtszeit zum Beispiel so, dass traditionelle Medien im Weißen Haus nachteilig behandelt wurden, zum Beispiel zu Parallelmedien wie damals Breitbart News. Das wird jetzt noch in einem viel intensiveren und aggressiveren Ausmaß fortgesetzt. Also mittlerweile erhalten freie Medien die Möglichkeit, die erste Frage bei Pressekonferenzen zu stellen. Es werden Influencer, teils rechtsextreme YouTuber zu diesen Pressekonferenzen zugelassen, die eigentlich nur dazu da sind, im Sinne der Trump-Administration wohlwollende Fragen zu stellen. Ein Beispiel, das wahrscheinlich viele von Ihnen gesehen haben, war, als Zelensky im Weißen Haus war und diese Frage erhalten hat, warum er eigentlich keinen Anzug trägt, wenn er beim wichtigsten Mann der Welt ist. Diese Frage hat ein Journalist unter Anführungszeichen gestellt, der für eine rechte Website, die der MAGA-Bewegung zugehörig ist, gestellt hat. Wir erleben es natürlich auch auf der Ebene der sozialen Medien. Donald Trump hat schon in der ersten Amtszeit Twitter dazu benutzt, die Themen auf sich zu lenken, auch nach diesem Flood the Zone with Shit-Prinzip zu arbeiten. Mittlerweile hat er sein eigenes Social Media. Außerdem Twitter damals noch war in anderen Händen als heute. Es gehört mittlerweile Elon Musk, wurde umbenannt auf X und macht de facto, also die Mechanismen haben sich so weit geändert, dass es Donald Trump massiv zugutekommt. Und drittens sehen wir natürlich auch die Einschüchterungen gegen unabhängige Medien im Sinne von Slap-Klagen. New York Times wurde mit einer Milliardenklage zuletzt überzogen. Wir sehen es im Bereich der Fusionierungen, dass gewisse Fusionen im Medienbereich stattfinden, die auch dann gewisse Kompromisse machen, um entsprechende Lizenzen zu verhalten. Also auf verschiedenen Ebenen wird auch die Medienlandschaft in den USA so umgebaut, dass es für demokratische Kräfte immer schwieriger ist, da noch dagegen zu halten. Und was Trump einfach als hauptberuflicher Entertainer, glaube ich, wie wenige andere schon früh erkannt hat, ist dieses Propaganda-Werkzeug, das wir eigentlich alle in der Hosentasche haben. Also niemand beherrscht diesen ganzen News-Cycle so gut und durch diese fragmentierte Öffentlichkeit kriegen auch, auf deine Frage hin, glaube ich, sehr viele Republikaner gar nicht mehr die Chance oder kommen gar nicht mehr mit gegenteiligen Positionen zu dem, was die Trump-Administration sagt, in Berührung.
Ja, das ist was, was ich dann auch quasi über unsere europäische, österreichische Situation besprechen möchte. Es ist bei uns nicht ganz so, dass, wenn man so will, die heimischen Milliardäre Social Media besitzen, so wie es ja, also was natürlich ein US-amerikanisches Phänomen ist, aber trotzdem ist die Dominanz autoritär denkender Parteien in sozialen Medien und beim Konstruieren eigener Medien oder Unterstützung durch sogenannte alternative Medien auch bei uns ein eindeutiges Gewicht in, sagen wir mal, in autoritäre Richtung. Ja, das ist was ich, wenn wir darüber diskutieren, was kann man jetzt tun, was können wir als Staatsbürger, Staatsbürgerinnen da machen, etwas, worauf ich dann im Laufe des Gesprächs wirklich den Scheinwerfer lenken möchte, diesen demokratischen Kampf in der Öffentlichkeit zu führen, muss uns, glaube ich, wesentlich bewusster werden als Demokratinnen gegenüber autoritären Strukturen. Da haben die sich in den letzten Jahrzehnten große Vorteile erarbeitet und bei Trump sieht man das dann in Reinkultur. In der in der öffentlichen Diskussion, dass zum Beispiel die vorhin angesprochene Steuerdebatte ist ein Teil davon. Wenn der öffentliche Diskurs seit Jahrzehnten in die Richtung geht, dass grundsätzlich der Staat immer weniger leisten sollte, weil wenn der Staat etwas leistet, dann ist es einmal grundsätzlich ineffizient und geht grundsätzlich einmal an unseren Bedürfnissen vorbei, dass sogar in einem der reichsten Länder der Welt seinen Reichtum eigentlich daraus bezieht, dass man einen funktionierenden Sozialstaat und ein funktionierendes Gesundheitssystem etc. haben. Sogar hier bei uns greift das tief hinein und die Unterstützung der Bevölkerung für eine gut ausfinanzierte Infrastruktur und Institutionen sinkt, wenn jahrzehntelang in diese Richtung intensiv kommuniziert wird. Und das ist so. Und da wird wenig dagegen gehalten, finde ich. Das, auf das würde ich dann durchaus noch eingehen. Ja, und damit die Frage an die Gewerkschafterin. Ja? Wenn das so beschrieben wird, dass das genau diese Bevölkerungsschichten, die Arbeiterschaft, Arbeiterinnen, die wir als das Rückgrat, der Aufbau hier von unseren im internationalen Vergleich sehr reichen westlichen Gesellschaften erlebt haben, deren neue zusätzliche Rechte Gesundheitsversorgung bis Einfamilienhaus hat ja für Jahrzehnte eine Geschichte geliefert, warum wir diese Demokratien unterstützen, und das erodiert komplett. Ja? Also wie ist da aus der Sicht einer Gewerkschafterin, die in einem Sozialstaat hier bei uns tätig ist, mit dem Blick auf die USA, wo das ganz anders ausschaut und wo sie dann im direkten Vergleich es überraschend ist, finde ich, dass sie dieses Modell Trump die stärkere Ausstrahlung hat als unseres jetzt gerade. Also wie geht man da damit um oder was ist da die Antwort drauf?
Ja, ich habe ein bisschen was mitgeschrieben, und das, was eingangs gekommen ist mit dem rationalen Wähler, der rationalen Wählerin, ich glaube auch nicht, dass es den oder die so gibt. Und ich glaube, dass diese Gefühlsgemeinschaft, die da gebildet wird, oder du hast das vorher auch erwähnt, mit Zelensky, man fordert den Respekt ein, oder? Und ich glaube, dass das ganz oft und auch bei uns schon lange die Situation ist, dass man über die Menschen redet und nicht mehr mit den Menschen redet. Da meine ich jetzt nicht besser zuhören, sondern dort sein, wo sie sind. Das ist bei uns im Betrieb oder in Betrieben natürlich besser möglich. Das suche ich es mir auch nicht aus, sondern da sind alle unterschiedlichen Kollegen, Kolleginnen da. Das heißt, ich selektiere nicht. Und da stelle ich halt auch schon über die Jahre fest, dass es um dieses Gefühl geht. Wer verteidigt mich noch? Wer kämpft für mich? Oder mit wem kann ich kämpfen? Und das ist, glaube ich, das, was halt Trump ausstrahlt, aber nicht nur Trump, das haben wir in Österreich, kennen wir das in Facetten ja auch schon länger. Und es wird auch bei uns schon bemüht, ich glaube, es war der letzte Parteitag der FPÖ, oder, wo sie eher mit J.D. Vance allüren und diesem, auf einmal wird es der christliche Glaube auf einmal ein Thema, also dass man in dieses Feld so rein arbeitet und man schaut, wie das ankommt. Also ich glaube, dass sich auch Parteien bei uns da durchaus Anleihen nehmen und mal schauen, wie das dann bei uns so funktioniert, weil der Boden ist bei uns genauso da. Und in den Betrieben, muss ich jetzt sagen, es ist halt ein Unterschied, ob ich Diskussionen führen kann, Gespräche führen kann, direkt und, keine Ahnung, in einer Betriebsversammlung, in einem Pausenraum, in einer Dienststelle, oder ob ich nur mehr, da sind wir bei den Medien, in meinen fragmentierten Bereichen bin und wo jeder ein bisschen eine andere Wirklichkeit hat. Im Betrieb, wenn ich mit Menschen spreche, dann kommen diese Wirklichkeiten oder diese Empfindungen und dieses Gefühl auch zutage. Und da diskutiert man es auch. Und das ist ja auch die Möglichkeit, die wir haben und die wir als Betriebsräte und Betriebsrätinnen haben und auch machen, da entgegenzuwirken, weil wir sind das Gegenkonzept. Wir wollen nicht anführen. Wir sind das Kollektiv. Unsere Stärke ist das Kollektiv, und da das vielleicht ein Gegenfeld, und jetzt in dem Bereich, wo ich herkomme, funktioniert das sehr gut, hat auch eine Tradition, wird gepflegt, da ist dieser Stolz. Also wir, wenn wir Kollektivvertrag verhandeln gehen, dann gehen wir nicht dorthin und sagen, vielleicht ein bisschen was, sondern wir schauen uns jedes Mal an, was die Lage ist, und verlangen das, was unserer Ansicht nach das Richtige ist. Und ich glaube, darum geht's, um diese Gefühlsgemeinschaft, Stolz und das, was wir halt tun als Gegen, also als eine andere Möglichkeit ist, dass ich sage, okay, jetzt bin ich bequem, Daumen hoch, Daumen runter, machen jetzt auch viele, oder selber nicht mehr sich engagieren, ich bewerte Politik, ich vergebe Haltungsnoten, dass wir halt sagen, okay, wir organisieren uns gemeinsam, miteinander, im Schulterschluss. Nicht, es wird was abgegeben, sondern sei Teil, gemeinsam können wir was erreichen. Ja, und das muss man halt dann auch tun und nicht nur drüber reden. Und ich glaube, das ist schon eine Möglichkeit, dem was entgegenzusetzen.
Aber ist es nicht so, dass Trump und, also wurscht jetzt, bis hin zu Orban und Putin und gilt auch für die deutschen, österreichischen etc. Autoritären Parteien, dass die eine ganz andere Stolz- und Identitätspolitik machen als demokratische Parteien, dann überhaupt nur demokratische, progressive demokratische Parteien, die sehr auf Differenzierung schauen, also dass man Identitäten wahrnimmt als sozusagen sehr ausdifferenziert, Sexualität und so weiter, während die ja völlig platt drüber fahren und dann, also du hast die richtige Genetik, also sei stolz drauf, du musst gar nichts leisten und deswegen finde ich dich großartig, erzähl es den Leuten. Und so wie, also Make America Great Again ist ja kein, als Slogan ist der ja letztlich großartig aus der Sicht von Trump, weil erstens will er Stolz vermitteln und zweitens muss er nichts Neues liefern, sondern einfach an irgendeine Fantasie der Vergangenheit anschließen. Wir wissen alle, dass nichts schwieriger ist, als etwas Neues zu kommunizieren, das der andere noch nicht kennt. Viel leichter ist es, etwas zu kommunizieren, von dem der andere schon eine Fantasie hat, wie das ausschauen könnte. Und das fällt natürlich diesen konservativen und diesen erzkonservativen Parteien viel leichter zu sagen, früher war es alles besser und du kannst wieder stolz auf dich sein. Das machen sie ja konsequent, alle miteinander. Aber dagegen muss man ja ein Rezept haben. Und es war so, dass die progressiven demokratischen Parteien, Gewerkschaften und sonst was vor einigen Jahrzehnten eine Perspektive hatten, den Leuten Stolz zu geben und zu sagen, schließt euch zusammen, führt eure Arbeitskämpfe, kämpft um die fünfte Urlaubswoche oder Semesterferien und so weiter. Und das ist doch vollkommen geblieben. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in Österreich, Deutschland, in der Europäischen Union als EU-Abgeordneter wirklich intensiv mit Stolz gehört habe, dass man gesagt hat, wir müssen ausbauen. Wir haben aber Wirtschaftswachstum, das fließt alles in die Kassen von einigen wenigen Milliardären und Konzernen. Die Umverteilung an die Masse wird kaum noch diskutiert und wir setzen uns, das muss man einfach sagen, ohne es jetzt jemandem konkret zuzuweisen, die Diskussion verlieren die demokratischen Kräfte seit Jahrzehnten. Und deswegen möchte ich es auch als eine Mediendiskussion hier führen. Wir verlieren, ist meine Hypothese, den öffentlichen Diskurs. Trump und jemand, der so irre vor Kameras auftritt wie Trump, kann ihn gewinnen. Das ist doch das Faszinierende dran. Deswegen habe ich mir gedacht, wir diskutieren das in diesem Kreis. Und die Frage, wie ist das möglich? Und also Gabrielas Bericht ist jetzt quasi, wenn man dort sitzt, wirkt es gar nicht so irre, wie wenn man von hier so drauf schaut.
Ich weiß nicht, ob es nicht als, also man gewöhnt sich, glaube ich, an den Wahnsinn. Und das ist auch ein bisschen das Problem hier. Also man gewöhnt sich daran, wie wahnsinnig es ist und dass es ständig jeden Tag eine neue Nachricht gibt, die absolut verrückt ist und dann am nächsten Tag wieder und wieder und wieder. Und ich frage mich da auch, ob Leute dann nicht ein bisschen auch ausklinken, einfach aus der Politik, weil man das so, das ist ein informational overwhelm, also das ist ein bisschen eine Überforderung informationell, dass man da gar nicht mehr mithalten kann teilweise, was da alles vor sich geht. Sondern man pickt sich dann irgendwie das Wichtigste für einen persönlich raus und bildet sich dann selber irgendwie so sein sein Bild, ob das jetzt passt oder nicht für einen und versucht das andere vielleicht ein bisschen zu ignorieren oder zur Seite zu schieben.
Mhm. Gut, die Erschöpfung dieser Nachrichten oder von dieser Nachrichtenflut ist, glaube ich, eins der Hauptfeedbacks, das ich bekomme, wenn ich mit Leuten rede, die alle nur mehr sagen, ich will gar nicht mehr den Fernseher auf, dann will ich gar keine Nachrichten mehr sehen, weil es bricht alles nur über uns herein und es ist alles viel zu viel. Unter die Perspektive würde ich das dann gerne jetzt, wo wir einmal kurz drüber geschaut haben, einordnen und danach vielleicht in der zweiten Runde dann konstruktiver und vielleicht mit unterschiedlichen Sichten oder lösungsorientiert mit unterschiedlichen Sichten diskutieren, weil ich habe eine Hypothese, für die ihr in eurer Mischung für mich einfach so interessante Gesprächspartner, Partnerinnen seid. Ich schaue historisch drauf auf diese Sache und um uns das jetzt für den zweiten Teil zu überlegen. Ja, versetzen wir uns einmal kurz zurück in die 1960er. Also da war ich noch nicht auf der Welt, aber ich versuche mich zurück zu versetzen in das, was ich von damals weiß. Wenn man sich die Zeit damals vorstellt, da war, also die kommunistischen Regime waren irgendwie der halbe Planet und Revolutionen, die linken Ideologien haben sich noch ausgebreitet durch diverse dritte Weltstaaten. Die LGBTIQ-Bewegung hat große Erfolge erzielt und hat sich auch ausgebreitet, in die Öffentlichkeit hinein ausgebreitet, hat die Popkultur erobert. Der Feminismus ist in die Öffentlichkeit hinein vorgedrungen. Die Antirassismusbewegung von Anti-Apartheid bis zu den Südstaaten der USA. Wenn du dir diese 60er und 70er Jahre vorstellst aus der Perspektive eines rechten Konservativen, musst du ja geglaubt haben, die Welt geht unter. Wenn wir als Demokraten und progressivere Demokraten da sitzen und jetzt keinen Tag mehr die Nachrichten schauen wollen, ist es wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, dass da als einem konservativen, rassistischen, antifeministischen und sonst irgendwas Konservativen in den 60ern so gegangen ist. Die Popkultur, die Beatles sind mit langen Haaren herumgerannt, haben in Indien gekifft und alle haben das cool gefunden. Du hast wahrscheinlich geglaubt, die gesamte westliche Kultur bricht nieder und der Kommunismus übernimmt die Welt. Damals haben sie die neue Rechte in Frankreich, hat in den 60ern zu schreiben begonnen, die ideologische Grundlage von Trump, der FPÖ, der AfD, ist damals in Frankreich von einigen wenigen Autoren, Autorinnen geschrieben worden. 60 Jahre später wälzen die alles nieder. Die Neoliberalen haben damals zu schreiben begonnen, haben überhaupt erst in den 80ern die ersten Zugänge in die Spitzenpolitik bekommen, also nur mal 20 Jahre später und jetzt 40 Jahre später haben sie sich so flächendeckend durchgesetzt. Wenn wir jetzt, warum reite ich auf dem so herum? Wenn wir jetzt da sitzen und uns von Trump über Putin und 100.000 andere Dinge und den Backlash, jetzt war irgendwie die Umfrage, wie frauenfeindlich die Gen Z ist und so weiter und diese ganzen negativen Nachrichten eben auf uns einprasseln, dann interessiert mich das jetzt in unserer Strategie-Kommunikationsdiskussion hier nicht, wie steckt man den Kopf in den Sand, sondern müssen wir eigentlich darüber reden, dass wir langfristig auf diese Sache schauen müssen. Und genau deswegen rede ich jetzt darüber und versuche mich in das hineinzuversetzen, wie es am Rechtsextremen in den 60er Jahren gegangen sein muss und denkt man, na gut, die haben auch nicht aufgegeben, die haben sich hingesetzt und haben gearbeitet und haben jetzt eine Welt erreicht, wo wir da sitzen und den Kopf schütteln. Also müssen wir uns wohl hinsetzen, von Grund auf hackeln und uns nicht fragen, wie es 2028 wie Trump da überwunden ist, sondern müssen uns vielleicht fragen, wie wir es in 5, 10, 20 Jahren schaffen, die Demokratie zu fördern. Und ich rede jetzt bewusst nicht in irgendeiner Form parteipolitisch oder inhaltlich auf gewisse Ziele ausgerichtet, sondern bewusst demokratiepolitisch ausgerichtet, weil ich der Überzeugung bin, die große politische Schneise, die wir derzeit haben, ist nicht mehr rechts gegen links, wie wir es gewohnt sind, sondern ist autoritär gegen demokratisch. Das ist eigentlich das, vor dem wir da jetzt stehen. Also was ich jetzt mit euch quasi da so mitgenommen habe, ist jetzt genau dieser Vortrag, den ich da jetzt in dem Sinn gehalten habe. Und das würde ich als solches, als Diskussionsthema, wie setzen wir uns dahin als Demokraten, unabhängig von der eigenen Ausrichtung, was lernen wir aus dem, was die da jetzt machen, jeden einzelnen Tag, wenn wir in die Nachrichten schauen und den Kopf schütteln? Und wie organisieren wir uns da selbst langfristig? Könnt ihr das so einmal als Diskussionsthema annehmen und unterschreiben für den zweiten Teil? Oder würdet ihr mir sofort widersprechen und sagen, so geht das auf gar keinen Fall? Ihr wart natürlich Zustimmung.
Nein, also ich glaube, man muss natürlich, wenn man jetzt über die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts spricht, schon berücksichtigen, das ist eine Phase des Aufschwungs gewesen, was man mir zumindest erzählt. Ich habe ja noch nicht gelebt. Gleichzeitig natürlich in der Hälfte davor des 20. Jahrhunderts war es eine Geschichte des Schreckens und wahrscheinlich der düsterste Zeitabschnitt der Menschheitsgeschichte. Und natürlich in diesem ganzen Aufschwung hat sich enorm viel Progressives getan. Und auch die linken Bewegungen der 60er und 70er Jahre haben ja bewusst eine Gegenöffentlichkeit auch aufgebaut zur bürgerlichen Hegemonie, die damals geherrscht hat, zu den verkrusteten Strukturen, zur Elterngeneration, zur NS, zum ganzen ja, NS-Sumpf, kann man sagen, der doch noch weiter existiert hat danach. Und es war natürlich schon auch immer die Systemkonkurrenz da mit einem Nachbarn im Osten, der ein völlig anderes Gegenkonzept geliefert hat. Und ich glaube, gerade auch in dieser Systemkonkurrenz hat es natürlich dafür gesorgt, dass auch bei uns immer auch bürgerliche Kräfte wussten, man muss die Untersten mitnehmen, weil man hat diesen Systempartner als Nachbar und man darf auch nicht die untere Klasse links liegen lassen. Und eigentlich dann erst mit dem Thatcherismus, mit Margaret Thatcher, Ronald Reagan, hat man dann begonnen, sukzessive auch den Sozialstaat abzubauen. Und in den 90ern haben wir auch gesehen, dass sozialdemokratische Parteien sich auch für diesen sogenannten dritten Weg entschieden haben. Und eigentlich, wenn wir heute, also mein Ansatz wäre in dieser Hinsicht, da würde ich dir sehr recht geben, ich würde einfach diesen Perspektivwechsel vornehmen. Also ich habe das Gefühl, gerade progressive Menschen hängen noch ein wenig in dieser guten Phase des 20. Jahrhunderts auch ein wenig fest und verteidigen auch noch immer diesen vermeintlichen Status quo. Aber wenn wir uns anschauen, wo unsere Öffentlichkeit heute stattfindet, dann findet sie eben auf digitalen Plattformen statt, auf denen die Rechte in Wahrheit oder die extreme Rechte längst diese kulturelle Hegemonie erlangt hat. Und insofern glaube ich, es ist viel sinnvoller, hier auch zu versuchen, wieder neue Gegenöffentlichkeiten aufzubauen. Und da sind einfach auch alle Demokratinnen und Demokraten dann viel mehr gefordert, als wir vielleicht gemütlich in den letzten Jahrzehnten uns auch alle eingerichtet haben.
Ja, das würde ich genauso unterschreiben, Uli.
Das würde ich auch unterstreichen wollen. Ich glaube, wir müssen aus der Komfortzone und nachtrauern irgendetwas, was war, das ist zu wenig. Und ich glaube, Erich Fromm hat es mal gesagt, dass Faschismus als Reaktion auf das Gefühl der Vereitelung des Lebens entstanden ist. Und wenn auch die Statistik sagt, das ist nicht so schlimm, aber wenn ich es so empfinde, dass mir was weggenommen wird, dass ich bedroht werde, dass mir mein Arbeitsplatz abhanden kommt und dass niemand mehr da ist, um sich um mich zu kümmern, außer jene, die mein Gefühl mitnehmen, wo ich mich gehört fühle, ob das richtig ist oder nicht. Im Zweifel werden Menschen wahrscheinlich, und das sind eben, das kann man nicht von oben herab mitgeben. Das ist, glaube ich, das, was auch viel stört. Das kriege auch ich so mit. Von wegen, schreibt's mir nicht vor, wie ich zu fühlen habe. Erklärt's mir nicht von oben herab, dass mein Gefühl falsch ist. Ihr sagt mir, ich bin falsch. Und ich glaube, da müssen wir echt aufhören. Ich glaube, wir müssen da auch selber wieder die Toleranz entwickeln, dass es Menschen gibt, die nicht zu 100% meiner Meinung sind. Und das ist gut so. Und die müssen auch nicht alles teilen, was ich teile. Aber wir schaffen es dann, uns die Hand zu geben und uns auf was zu einigen, wo wir sagen, okay, dann machen wir das miteinander. Und ich glaube schon, dass man da noch stärker hin muss, wieder und sagen, okay, was wollen wir aufbauen, was wollen wir auch verteidigen? Wie tun wir es miteinander und schauen wir auch die blinden Flecken der liberalen Demokratie an und Arbeit und der Arbeitsplatz ist ein blinder Fleck der liberalen Demokratie.
Aber in Konflikt muss man da doch auch mehr gehen,
ja,
oder?
Ja, definitiv.
Also ich reagiere mittlerweile ein bisschen allergisch drauf, wenn ich immer wieder höre, man muss den Menschen besser zuhören. Also erstens, wenn es um rassistische Positionen geht, möchte ich nicht besser zuhören, sondern dann möchte ich sagen, dass ich Rassismus nicht gut finde und über solche Sachen diskutieren. Und also der allerletzte, der den Menschen besser zuhört, ist ein autoritärer Politiker. Und wenn du die umschaust, ist das so. Die geben eine Richtung vor und sagen sozusagen ganz klar, wie sie sich eine Lösung vorstellen. Kaum jemand ist direkter im Vorgeben einer Lösung als genau diese Autoritären. Trump hört nicht zu. Also der schlechteste Zuhörer des Planeten, hat wahrscheinlich orange Haare. Und der sagt einfach, was er vorgeben möchte. Und da finde ich es immer viel zu wenig Konflikt bereit und hauen uns in diesen Kampf. Und genau über das würde ich gerne dann im zweiten Teil noch einmal diskutieren und durchaus schauen, wo man da vielleicht nicht auf einer Linie liegen bei sowas. Also quasi, wo geht man wie vor und wo fährt man wie hinein, wenn man versuchen möchte, einen demokratischen Diskurs nach oben zu kriegen und die Vorteile der Demokratie nach vorne zu streichen, ohne nachzugeben bei sowas. Wenn das unsere Ausgangsbasis sozusagen ist für den zweiten Teil, dass wir miteinander befinden, dass wir den medialen Diskurs, dass die demokratischen Kräfte da so im Nachteil sind und dass man gegen jemanden wie Trump schlicht und einfach die Diskussion verloren haben, obwohl der da steht und am Tag 5 verschiedene Dinge durcheinander sagt. Das müssen wir schon ernsthaft in der Form, finde ich, als Ausgangspunkt von einer schlechten Position nehmen und dann uns fragen, wie das langfristig besser gehen kann. Nehmen wir uns das als Ausgangspunkt.
Es gibt schon positive Beispiele, auch gerade, muss man noch anmerken, bevor wir in die Pause gehen, in den USA.
Überall, also anders auch wo. Und da genau aus denen sollte man das ableiten. Wie gesagt, die Frage ist, was lernen wir dann für Österreich daraus, wenn das bei uns so wird? Und das würde ich dann gerne im zweiten Teil intensiver diskutieren. Gut, dann willkommen zum zweiten Teil unserer Diskussion über Trump und was wir daraus für die österreichische Demokratie lernen. Im ersten Teil haben wir einen der Befunde festgestellt, dass es ein Diskursproblem, ein Diskussionsproblem ist, wie wir in einer Demokratie diese Diskussion führen. Luis, du als Experte für alternative und rechtsextreme Medien, was heißt das? Du hast angesprochen, alternative Medien aufbauen zu müssen, eine Öffentlichkeit aufbauen zu müssen. Wie geht das aus demokratischer Sicht in Österreich? Was wäre da aus deiner Sicht notwendig?
Also ich habe es ja schon vorhin vor der Pause noch angesprochen. Dieser Begriff Alternativmedium ist ja durchaus umstritten, weil woher kommt der eigentlich? Der kommt aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als vor allem eben soziale Bewegungen, meist im linken Spektrum, begonnen haben, eben bewusst eine Gegenöffentlichkeit zur bürgerlichen Medienlandschaft aufzubauen. Das war die Studierendenbewegung zum Beispiel in Westdeutschland, hat sich die ganz massiv in der BRD gegen die Springerpresse gewandt. Auslöser war auch da unter anderem der Eintritt der USA in den Vietnamkrieg. Dann hat auch die Umweltbewegung in den 80er Jahren stark auf eigene Medienprodukte und freie Radiosender zum Beispiel zurückgegriffen. Und damals wurde eben dieser Begriff Alternativmedium eben vor allem als etwas Emanzipatorisches, Progressives wahrgenommen. Das änderte sich dann mit der Digitalisierung und vor allem dem Aufstieg von Social Media. Was nämlich da passiert ist, und das haben wir vor allem in Österreich auch da schon gut beobachten können, dass extrem rechte Akteurinnen und Akteure begonnen haben, diesen Begriff für sich zu beanspruchen. Also eine Seite, die zum Beispiel im Jahr 2009 online ging, war Unzensuriert. Das kennen wahrscheinlich ein paar hier. Das ist eine FPÖ-nahe Website, die zum Beispiel sich in ihrem Impressum heute als eines der erfolgreichsten alternativen Medienprojekte im europäischen Raum definiert. Also wir können sehen, dass dieser Begriff sich im Laufe der Geschichte geändert hat und mittlerweile eben im digitalen Raum wahnsinnig viele Medienprojekte, die eigentlich im Einflussbereich rechtsextremer Bewegungen oder auch rechtspopulistischer Parteien stehen, für sich in Anspruch nehmen, eine Alternative darzustellen. Und jetzt stellt sich die Frage, sind wir nicht an diesem Punkt angelangt, wo es eine Alternative zur Alternative braucht?
Genau, und da möchte ich dir jetzt aber die Frage stellen, jetzt als jemand, der progressive Politik gemacht hat und medial ja affin ist und social media mäßig grundsätzlich ganz gut war, trotzdem im Vergleich zu dem, was von unzensuriert bis zu FPÖ-Radio und nicht nur die Partei überhaupt, was die machen. Also banale Frage, warum sind wir so schlecht? Ja, nein, im Ernst, die Rechtsextremen dominieren. Warum? Für dich als Experte.
Naja, wir können ja zu Recht stolz sein im Medienbereich, was uns im 20. Jahrhundert gelungen ist. Es haben sich ja gewisse medienethisch-journalistische Standards bei sehr, sehr vielen Medienhäusern durchgesetzt. Wir haben nach wie vor in vielen europäischen Ländern einen öffentlichen Rundfunk, der, würde ich sagen, jetzt gerade, wenn wir auf die Dominanz der US-Plattformen schauen, ist das eines der wichtigsten Bollwerke gegen diesen Einfluss, der aus anderen Ländern kommt im Medienbereich. Also es ist ja auch schwierig für uns jetzt zu sagen, als Demokratinnen und Demokraten, wir gründen neue Medienprojekte, die den Status quo bekämpfen im Medienbereich, weil eigentlich eben gibt es ja nach wie vor viele gute Medienprojekte und ich glaube auch, da tun sich progressive Parteien schwer, weil solche neuen Alternativmedien ja immer dann auch eine Konkurrenz zu den etablierten Medien, die eigentlich guten Journalismus machen, darstellen würden. Und das ist insofern, glaube ich, das, was unterschätzt wird, wie wichtig das einfach heutzutage im Netz geworden ist, auf diese Polarisierung und Abgrenzung zum sogenannten Mainstream zu setzen.
Lass mich noch ganz kurz noch eine Frage, weil das finde ich jetzt total spannend. Das heißt, deine Analyse wäre, dass ein Alternativmedium als solches zu gründen in der Opposition gegen etwas einmal grundsätzlich viel leichter ist als mit ich erkläre etwas positiv, weil du sagst, die haben sich gegen etwas und die Frage ist, wann wir wieder gegen etwas?
Ja, es ist immer einfacher, gegen den Status quo zu sein. Und wenn ich als progressive Bewegung mir das, wenn ich da was Neues gründen will, dann muss ich mir mal zunächst die Frage stellen, wogegen will ich überhaupt sein? Und ich glaube, da ist eigentlich die Lücke oder die progressive Bewegungen und Parteien bislang nicht füllen können mit eigenen neuen Gegenerzählungen, gegen Utopien, weil man sich nicht einig ist, wohin will man eigentlich, was will man in der heutigen Welt tatsächlich bekämpfen. Und solange ich diese Frage nicht innerparteilich oder innerhalb einer Bewegung abschließend geklärt habe, macht es auch keinen Sinn, deine mediale Erzählung aufzubauen, wenn ich mir darüber nicht intern einig bin.
Ja, aber dann gleich zur Gewerkschafterin. Wir hätten ja schon was gegen das, man im öffentlichen Diskurs antreten sollte als eine, und jetzt unabhängig von genauen Gewerkschaften, Parteien oder sonst irgendwas, aber einfach als demokratische Bewegung, in die Entdemokratisierung muss ja da Interesse sein.
Ja, definitiv tun wir ja auch. Und wir erleben es ja dann auch, das haben wir bei den Medien, dass dann wir das Echo auch zurückbekommen, wenn wir nicht kontrollierbar sind. Was wir nämlich auch importieren ein wenig aus anderen Ländern und was passiert ist, ist dieses Union Busting. Also wirklich ganz konkret zu schauen, dass man das vereitelt, dass es irgendwo Betriebsräte gibt, dass sich die überhaupt gründen zum Beispiel. Da haben wir auch in Österreich, ich sage nur, eine Tochter der Ryanair, Laudamotion, Amazon. Also wir haben da einige Beispiele, wo wir sehen, dass eigentlich antidemokratische Kultur, unter Anführungszeichen, Unternehmenskulturen, auch nach Österreich importiert werden und das nimmt zu. Also das nimmt auch in Österreich zu. Oder dass das, was auch eine demokratische Freiheit ist bei uns, das ist der Streik. In Österreich haben wir Streikfreiheit. Andere europäische Länder haben ein Streikrecht, aber es ist durchaus unterschiedlich. Aber das erleben wir schon. Das kann jetzt gerade als Wiedergewerkschafterin sagen. Und wir haben in der Eisenbahn zuletzt 2022 24 Stunden gestreikt und davor 2018 2 Stunden. aber auch andere Bereiche bei uns jetzt gerade in Oberösterreich, die Ordensspitäler, dort die Beschäftigten, das wird sofort diffamiert. Da haben wir sofort eine Gegenerzählung, bis zu Silberstein, alles haben wir. Also da wird das, dass man sich gerade macht, dass man wofür einsteht, dass man zum letzten Mittel greift, das man hat, nämlich die Arbeit niederzulegen, ist eine Gegenerzählung, das soll man nicht und wir sollen vernünftig sein und das ist ein Wahnsinn und was man da macht, also das erleben wir schon und es ist ja Teil der Demokratie, sich widersetzen zu dürfen, zu sagen, was ist, ungestraft für sein Recht auch einzutreten und das erfahren wir in Europa genauso schon länger, dass das immer wieder angegriffen wird oder dass man das als illegitim darstellt, immer mehr.
Aber kommunizieren das demokratische Parteien mit derselben, wie soll ich sagen, Leidenschaft und Durchschlagskraft wie die Autoritären? Weil also löst das dieselbe Unterstützung aus? Den Eindruck hätte ich teilweise nicht.
Genau. Also es ist auch, glaube ich, auf der Parteienseite oder den Parteienseiten nicht so im Vordergrund. Hat jetzt in Österreich wieder einen anderen Hintergrund, was nur speziell ist, aber sozusagen sich wenn ich gefühlte Ohnmacht habe, dann geben oft die Rechten das Gefühl, ich erlöse euch von eurer Ohnmacht und biete euch meine Allmacht an. Nur das Gegenteil von Ohnmacht ist nicht Allmacht. Das Gegenteil von Ohnmacht ist Räume zu finden, Kontrolle auch wieder zu erlangen, indem ich mich selbst betätige, Spielräume zu finden, Handlungsspielräume zu finden. Und ich glaube, das haben wir verlernt auch zu praktizieren. Und das auch in unterschiedlichen Formen in der Politik auch auszuleben. Und anderes Thema, Ausbeutung. Wir haben immer mehr Menschen, arbeitende Menschen, die bei uns ausgebeutet werden.
Aber jetzt genau wegen der Dienstleistungsgewerkschaft, ja. Das finde ich nämlich so spannend dran, gerade der Gesundheitsbereich etc. Und wenn du dir diverse rassistische Debatten anschaust, dann ist ja genau das dort, wo man Widerstand leisten könnte gegen sowas. Und deswegen ist quasi meine Frage, warum ist der Diskurs dann trotzdem dominiert von den, sagen wir mal, autoritären rassistischen Kräften und wo ist die Schwäche, die es gibt auf demokratischer Seite?
Die bleiben einfach konsequent auf ihrem Ding drauf.
Ja, warum tun das die anderen nicht?
Also gute Frage. Also wir versuchen es oder wir tun es auch immer, dass wir von unseren Themen nicht runtersteigen und dass wir das auch konkret und geradeaus weitertragen und voranbringen und auch unser Thema nicht liegen lassen. Das löst oft viel Gegenwehr aus. Aber natürlich, also wenn man sich dann in einem konstruktiven Alltag befindet, wo man ja Dinge lösen will für Menschen, wo man was verbessern will. Da geht man natürlich auch Kompromisse ein, muss man auch eingehen, weil sonst wird es nicht funktionieren. Dass das nicht sexy ist per se nach außen, wenn ich gerade die große Gefühllandschaft habe, ich muss alles kaputt machen, damit wieder was besser wird. Man muss halt auf der anderen Seite, glaube ich, halt schon Lust drauf machen, dass man auch was erkämpfen will.
Ja, aber lass mir die Frage genau so dann jetzt bitte an die Gabriela weitergeben, weil jetzt aus der Sicht der Beobachtung in den USA kommt das bei dir genauso an wie, ich glaube, bei uns, dass Trump auch immer gegen alles ist, also als außer für Amerika immer groß, aber sonst nimmt man ihn ja nicht wahr. Er ist ja, oder wie ist das im innenpolitischen Diskurs dort und mit seinen Medien? Das ist doch tatsächlich auch immer ein Gegen. Insofern hat da diese Analyse doch gestimmt, oder?
Ja, ich denke, das ist auch eine einfache Position, die Gegenposition einzunehmen. Also immer gegen den Mainstream zu sein, sich immer außerhalb des Systems zu positionieren, immer gegen die Eliten. Das sehen wir ja auch in Österreich.
Aber ist das auch im innenpolitischen Diskurs in den USA so? Nicht nur unsere Wahrnehmung von der anderen Seite des Atlantiks?
Ja, er wird als anders wahrgenommen und dass er gegen dieses böse Konstrukt oder dieses Elitäre oder dieses Korrupte steht. Ich wollte vielleicht noch zu den Alternativmedien kurz was sagen, wenn wir da noch kurz zurückgehen könnten, weil ich die Diskussion interessant finde in Österreich, wenn wir darüber reden, ein Alternativmedien zu den Alternativmedien aufzubauen. Wenn wir jetzt in die USA schauen beispielsweise, brauchen wir keine Alternativmedien mehr, weil die Propaganda, die von der Regierung kommt, automatisch von etablierten Sendern wie Fox News zum Beispiel übernommen wird. Und eigentlich bräuchten wir die anderen Medien, die das dann richtig stellen. Also ich finde, das ist zum Beispiel ein interessanter Unterschied. Wir haben ja zum Beispiel in den USA auch keinen richtigen Rundfunk in dem Sinne, sondern das sind alles irgendwie Privatsender mit diversen politischen Ausrichtungen. Und wenn wir uns hier nun zum Beispiel die Narrative der Regierung oder der Administration anschauen, ist das in diesem Sinne schon irgendwie Propaganda. Das wird dann übernommen von Fox News, die geben das einfach so wieder. Und dann nebenbei gibt es dann noch die anderen, die linkeren Sender, MSNBC, NBC News und dann halt CNN, die halt irgendwie so in der Mitte sind, die dann dieses Narrativ ebenfalls übernehmen, aber dann teilweise so mit der Zeit erst dann wiedergeben, was denn eigentlich passiert ist. Also das haben wir ganz stark gesehen bei den zwei Morden von den US-Amerikanern, die durch ICE-Beamte erschossen wurden, wo das dann auch eine Zeit lang gedauert hat. Also insofern finde ich diesen Unterschied interessant. Ich finde es jetzt auch interessant, wenn wir wieder nach Österreich gehen wollen und dort hinschauen wollen, wenn wir den österreichisch-rechtlichen Rundfunk ansprechen, den die FPÖ will den ja aktiv auch dezimieren oder zumindest ja will abschaffen, mehr oder weniger, damit sie eben so ihr eigenes Medienimperium, das sie eben mittlerweile über Jahrzehnte hinweg schon aufgebaut haben, dass sie das weiterhin bespielen können, während der ORF und rechtlich andere öffentlich-rechtliche Medien ausgehungert werden. Und ich denke schon, dass es da wichtig wäre, Alternativrouten zu finden, auch für die Parteien, wie sie ihre Narrative besser verbreiten können.
Welche Strategien beobachtest du in den USA, die man sich anschauen könnte, sollte?
Also speziell von den Politikerinnen, da gibt es einige progressive Politiker, AOC zum Beispiel, progressive Politikerin aus New York, jetzt Mamdani, der ebenfalls vor kurzem gewählt wurde, der eine komplett andere Strategie gefahren ist, nicht den moderaten, zentrischen Weg, den jeder vorgekaut hat, den er gehen sollte oder den Demokraten gehen müssen, sondern er war offen, dezidiert, progressiv, hat seine eigenen Medienkanäle bespielt, Social Media verwendet dafür, lustige Videos gemacht, die Leute dann auch wirklich anschauen wollen. Das war nicht so ein langweiliges Video, wo der Politiker irgendwie da sitzt und irgendwas erklären will, sondern hat da wirklich auch mit Geschichten und mit Narratives und mit Erzählung gespielt. Einfach, dass es auch ein bisschen spannender zum Anschauen ist, dass Politik wieder Spaß machen kann, weil ich glaube, so wie wir gerade über Politik reden im Moment, das macht ja niemandem Spaß. Das ist immer nur bedrückend. Es gibt keine positiven Erzählungen mehr. Es geht immer nur dagegen, irgendetwas abzuwehren und wir sind nicht mehr wirklich für irgendetwas. Also wenn man da auch ein bisschen mit Humor arbeiten könnte vielleicht.
Wobei das jetzt von dir Strategien von Spitzenpolitikerinnen, weil mich würde ja auch interessieren, was es an der, wenn man so will, demokratischen Basis, jetzt nicht Parteidemokraten, sondern inhaltlich demokratiebewegten, an der Basis gibt, medial, von denen man lernen könnte, von denen wir in Europa lernen könnten, wie wir uns da für Demokratie einsetzen.
Also da habe ich, glaube ich, ehrlich gesagt nicht viel Hoffnung oder nicht viel positive Beispiele für den Moment. Zumindest fällt mir im Moment nichts ein dazu. Ich denke, das große Problem ist mittlerweile auch die Medienkanäle, die wir haben und die Algorithmen, so wie sie gesteuert sind, auf Social Media. Gehen die Nachrichten von Demokraten mit kleinem D, also nicht der Partei, gehen diese Nachrichten einfach teilweise unter.
Das ist ein Thema, das man noch diskutieren wird müssen, wenn wir das Thema Trump hier in einer Podcast-Reihe mehrfach diskutieren. Seine Verbindung zu den Tech-Bros, zu den Menschen, die die Algorithmen, die Plattformen inzwischen bis hin zu Zeitungen haben, muss ein eigenes Thema als solches sein.
Wobei ja auch da wir doch auch kleine Erfolge zumindest hierzulande feiern können, dass zum Beispiel diese toxische Entwicklung der Plattform X dazu geführt hat, dass zumindest in Österreich sich die wichtigen oder die großen Twitter-Accounts vorwiegend aus dem Journalismus dazu entschieden haben, geschlossen in einer koordinierten Aktion von dort wegzugehen. Wir sind zwar jetzt wieder auf einer kleinen Plattform, die eigentlich in US-Händen in privater Hand dort ist, nämlich Blue Sky, aber die Plattform funktioniert ganz anders und stellt de facto in dieser Denktradition der Gegenöffentlichkeit eine Alternative zu Twitter oder jetzt X dar. Also ich glaube, gerade auch im Bereich der Social-Media-Plattformen sind wir auch hier einfach alle jetzt gefordert, uns nicht der Macht dieser großen US-Social-Media-Plattformen zu unterwerfen, sondern auch das wird eine Aufgabe sein der nächsten Jahre, dass es hier zu einer Diversifizierung kommt und das wird natürlich langfristig dadurch gelingen, dass auch in Europa im Social-Media-Bereich eigene neue Plattformen entstehen. Und dann bin ich auch optimistisch, dass dann eine Macht von Meta und X langfristig zumindest geschmälert wird. Und wir sehen ja auch jetzt mit der Entwicklung von KI, dass erste Studien zeigen, dass sich die jungen Menschen vor allem beginnen, auch von den großen Social-Media-Plattformen zu verabschieden, weil dieser KI-Slop einfach uninteressant wird. Also auch hier wieder, glaube ich, kann man sich subversive Mittel überlegen, wie man hier neue Alternativen schafft.
Das ist die spannende Frage. Also wenn man jetzt vor einem Podcast sitzt oder in einem Raum sitzt und so eine Diskussion anhört, politisch interessiert ist und etwas tun möchte. Wir haben jetzt unsere Computer und wir können alle an der öffentlichen demokratischen Diskussion teilnehmen. Was ist die Strategie, die du als Experte für alternative Medien, oder ich frage euch alle drei mit euren drei unterschiedlichen Zugängen, mit dem Blick aus den USA, mit dem Experten für alternative Medien und der Gewerkschafterin, was ist jetzt die Strategie, die man den eigenen Mitgliedern, den eigenen Zuhörerinnen empfiehlt?
Gut, soll ich anfangen mit, also zu Medien, wenn ich das Gefühl habe, im Medienbereich läuft was nicht so gut oder ein Thema wird bislang nicht in der öffentlichen Debatte ausreichend thematisiert, dann habe ich durch die Digitalisierung und die gefallenen Zugangsbarrieren heute die Möglichkeit, das zu thematisieren. Und da ist sicher ein Potenzial, auch da eigene Medienkanäle dann aufzubauen. Also wir haben einfach in Österreich auch das Problem, dass wir immer wieder bei manchen Themen sehen, dass die in der Öffentlichkeit sehr einseitig dann debattiert werden. Und da, glaube ich, ist sicher ein Erfolgspotenzial da. Ich glaube aber, unabhängig von den Medien auch, wird es darum gehen, vor allem die demokratischen Räume, die in den letzten Jahrzehnten auch verloren gegangen sind, wieder aufzubauen und da einfach auch für Menschen wieder das Gefühl von Gemeinschaft herzustellen. Also wenn wir jetzt nach Minnesota schauen, also dieser Widerstand gegen ICE, der funktioniert ja auch dort so gut, weil sich die Leute beginnen zu organisieren und zu vernetzen und Widerstand auf der Straße zu leisten. Etwas, was in den Jahrzehnten davor sicher in den USA nicht in dem Ausmaß da war, wie es jetzt vorhanden ist. Und wo man auch sagt, es hat Donald Trump überrascht, dieser zivile Widerstand. Und ich glaube, eben gerade dieser soziale Raum, der dann auch wieder im demokratischen Sinne Empowerment schafft, den müssen wir als progressiv gesinnte Menschen wieder einfach forcieren.
Sind, glaube ich, die Gewerkschaften auch dabei? Also
natürlich.
Ich kenne mich jetzt nicht hundertprozentig in der Tiefe in der US-amerikanischen Gewerkschaftspolitik aus. Ich weiß nur, dass am Anfang natürlich da auch von manchen konkretiert wurde. Ich glaube, Teamsters, die waren dabei bei einer Trump-Veranstaltung. Wurden, glaube ich, auch eines Besseren belehrt. Aber jetzt, glaube ich, bei den Widerständen gegen ICE, bei diesem Organisieren im Alltag, einander helfen, zu melden, wo sind die gerade, glaube ich, haben die Gewerkschaften jetzt durchaus auch einen Anteil daran gehabt, was ich jetzt auch so mitbekommen habe von ein, zwei Gewerkschaftskollegen, die ich da kenne, dass die da mitarbeiten und dann werden sie auch spürbar. Aber was kann man bei uns tun? Ich bin jetzt nicht die Medienpolitikerin. Also meine Kommunikation ist die direkte vor allem. Ich halte schon noch immer recht viel davon, nicht alles nur online zu machen. Ich habe viele Debatten oder Diskussionen auch so bestreiten können, dass man gemeinsam nachher ein Bild hatte, wofür man ist, obwohl man anfangs vielleicht weit auseinandergelegen ist. Und das passiert am besten schon nochmal persönlich und direkt, weil es ist ja oft so, ich meine, lass mich gern darauf ein und schauen wir das an, wie man das entwickeln kann. Nur bislang war es halt so, wenn ich mich nicht direkt stelle, dann, wenn ich das alles online mache, ich kenne den Menschen nicht, ich werde nicht irgendwie dafür geahndet, was ich gerade tue, das ist irgendwie dann doch auch anonymisiert oder weit weg. Das ist was anderes, als wenn ich, keine Ahnung, mit 30 Leuten auf einer Dienststelle sitze und dann diskutiere und da werden auch unterschiedliche Meinungen sein. Ich halte da schon sehr viel davon, das direkte Gespräch auch wieder mehr zu suchen. Und wenn ich Medien mache, vielleicht dann auch welche zu machen, die der Hackler auch liest oder hört. Vielleicht kann man das Radio wieder besser aktivieren, Zielgruppen direkter anzusprechen. Ich glaube, gerade in der bei den arbeitenden Menschen haben wir viele, die nicht die deutsche Muttersprache haben. Wo man sagen muss, wie hole ich denn die ab? Und die sind oft in den immer mehr prekarisierten Jobs, ja? Reinigung, Bewachung. Wir brauchen, glaube ich, dort auch vielleicht genau die Medien, die du sagst, dass man sagt, okay, vielleicht machen wir das in einer anderen Sprache. Klar zieht man sich dann vielleicht was zu, dass man sagt, na super, gerade die Rechten werden dann wieder sagen, na schaut es euch an, da mit denen. Ja, aber ich habe nur eine Koalition als Gewerkschafterin immer und das ist die mit dem arbeitenden Menschen. Also ist es für mich relativ einfach. Bin dort, wo der Mensch arbeitet, was er braucht, bin dafür da, dass er nicht ärmer wird. Das ist das, wenn ich Kollektivverträge verhandle. Und da kann ich nur alle mitnehmen, die es betrifft. Und die
aber,
haben.
Aber gerade wenn wir das jetzt sozusagen auf dieser Diskursebene uns anschauen, dann ist doch auch, die haben jetzt auch die Möglichkeit, selber was zu machen. Ich muss ja gar nicht mehr nur darüber nachdenken, mache ich als Gewerkschaft meinen Flugzettel für die Mitarbeitenden, sondern gebe ich denen auch Kanäle, wo sie selber kommunizieren zum Beispiel. Ja. Aber geht das in die Richtung? Weil man hört halt immer nur, dass dieser Kampf ums Nullsummenspiel, die Arbeiter gegen die Einheimischen, gegen die Ausländer und so weiter, dass das die Rechten dort hineintreiben, während man mit der solidarischen Schiene offensichtlich ansteht. Ist das,
also ja, ich weiß warum? Es nicht. Meine Erfahrung ist halt, ich stehe nicht mit der solidarischen Schiene an. Das ist jetzt, vielleicht bin ich da erfolgsverwöhnt in meinem kleinen Bereich. Aber wir haben das bei uns jetzt schon erlebt, gerade in den Branchen, wo es geheißen hat, da kann man das nicht machen, da sei man machtlos, da geht das nicht, da ist so ein hoher Arbeitsethos, weil dann passiert den Menschen was. Da haben sich welche richtig grad gemacht. Die sind zusammengerückt und haben gesagt, so, wir machen das jetzt. Zum Beispiel ganz ein großes Thema, gerade in den Pflegeberufen, 80% Frauen, die in den Berufen arbeiten, wo man dann sagt, okay, denen will man nicht einmal die Inflation ausgleichen. Und die machen sich gerade. Und das ist schon ein Erleben miteinander. Na klar, es ist ein Mikrokosmos, sag ich jetzt mal. Aber ich kann nur dort beginnen zu arbeiten, wo ich selber stehe. Und ich glaube, was wir schon festhalten müssen, den Podcast wird wahrscheinlich bei mir auch keiner hören im Betrieb. Nicht so viel, vielleicht ein paar. Aber das ist schon unser Problem. Wo reichen wir hin mit dem, was wir ausstrahlen wollen, wo wir auch das Feuer entfachen wollen, wo wir sagen, da brennen wir dafür, da bringen wir die Leidenschaft rein. Und ich glaube schon, dass es geht, in vieler Art und ich lerne da gerne.
Mehr kleine Kanäle braucht man da definitiv, deswegen Frage an die Gabriela, weil du in den USA zu Rechtsextremismus und deren Kanälen eben forscht. Was würdest du empfehlen oder was fällt dir ein, was könnte man kopieren, wenn man sich hier bei uns für demokratische Politik einsetzen möchte, für rechtsstaatliche, liberale Politik. Was machen dort die Autoritären, was man hier kopieren könnte, um zu lernen? Das ist ja das, was ich spannend finde, wenn die so vorantreiben. Was machen die gut?
Also ich bin nie ein Fan von rechtsextremen Kopieren, weil das immer nach hinten losgeht. Aber im Sinne der Strategien denke ich schon, dass da... ich glaube, da gibt es vielleicht ein Gefühl von Zusammenhalt, worin Rechtsextreme und rechte Akteure und autoritäre Akteure besser sind, das zu kreieren in ihren kleinen Netzwerken. Wir haben jetzt vorher auch gerade viel geredet über die Infrastruktur und politisches Engagement und Empowerment. Und ich glaube, das ist vielleicht auch wichtig, wenn wir in die Vergangenheit schauen, wissen wir, dass die institutionelle Unterstützungsstruktur, die Parteien normalerweise hatten, dass die größtenteils über die letzten Jahrzehnte weggefallen sind. Also für Sozialdemokraten waren das Gewerkschaften, da gibt es immer weniger Mitglieder. Für Konservative waren das Kirchen. Und das waren so die Unterstützungsstruktur für diese Parteien, wo sie Unterstützer gewonnen haben oder auch halten konnten. Das gibt's jetzt im 21. Jahrhundert immer weniger. Und ich glaube, da müssen sich demokratische Parteien bessere Strategien überlegen, wie sie Leute mobilisieren können, politisch auch interessieren können und auch engagieren können. Welche niederschwelligen Möglichkeiten gäbe es da? Welche Clubs, welche Newsletter könnte man raussenden für Leute, für regelmäßige Treffen, wo es jetzt nicht unbedingt per se nur um Politik gehen muss, aber einfach um ein Gemeinschaftsgefühl wieder zu kreieren in der Zivilgesellschaft. Und ich glaube, also ich will jetzt nicht über eine lange Tirade anfangen über Neoliberalismus und Kapitalismus, aber ich glaube, in der Welt, in der wir so leben, hat sich alles so atomisiert und individualisiert, dass jeder so irgendwie sein Leben lebt. Man arbeitet so eine 40-Stunden-Woche ab und da ist wenig Platz und Raum, für Engagement und auch für Austausch und Diskurs über die eigene Familie und die Freunde vielleicht hinaus. Ich denke, da müsste man vielleicht ansetzen, irgendwelche Strukturen aufzubauen. Ganz niederschwellig, ganz einfach, wo jeder irgendwie mitmachen kann, wenn er möchte. Das wäre zum Beispiel schon mal ein Anfang.
Das kann natürlich auch jeder für sich individuell. Ich komme noch einmal drauf, quasi auf die einzelnen Hörer und Hörerinnen zurück. Weil genau das finde ich an dieser Revolution so spannend. Es gibt etliche Rechtsextreme, egal Podcaster, Influencer, die hunderttausende Follower haben, die das aufgebaut haben von nichts. Und das gibt's auf der progressiven, egal ökologischen, feministischen Seite und so weiter, in wesentlich geringerer Anzahl. Also ist die Frage, wie geht man darin vor? Wer von euch würde sozusagen, oder wie würdet ihr damit, was würdet ihr das Problem sehen auf der Seite und wie man damit umgeht?
Also von nichts haben sie es nicht nur aufgebaut. Es ist natürlich auch, und diese Ebene wird auch zu wenig thematisiert, dass in Zeiten ökonomischer Krisen und Engpässen von Ressourcen immer ein Teil der wohlhabenden rechtsextreme Bewegungen auch finanziert. Also man sieht es auch bei diesen ganzen parallelen Medien, wenn man sich anschaut, was wird gezielt gefördert von wohlhabenden Einzelpersonen, sind das sehr oft Medienprojekte oder Influencer am rechten Rand. Was sie aber trotzdem einfach gut machen, und das ist vielleicht tatsächlich unabhängig von der Finanzierung, ist eine emotionale Erzählung der Zukunft zu vermitteln. Weil tatsächlich ist ja vieles, was in unserer heutigen Gesellschaft läuft, nicht gut. Und eben diese Unsicherheit, die viele Menschen auch spüren, anhand so Kleinigkeiten wie, dass ich davon ausgehen muss, möglicherweise, dass ich 40 Stunden arbeite und trotzdem mit 65 keine Pension haben werde, die meine Miete zahlen kann. Dass ich damit rechnen muss, dass das Wohnhaus, in dem ich lebe, von irgendeinem Immobilienkonzern im Ausland übernommen wird und man versuchen wird, mich da rauszubekommen, weil mein Mietvertrag ist zu günstig. Das sind Alltagserfahrungen, die machen mir Stress und die schüren eine Unzufriedenheit. Und Rechtsextreme knüpfen da an. Es ist zwar eine autoritäre Erzählung, aber die Erzählung ist, wir tauschen die da oben im System aus. Wir ändern das System nicht. Also wenn man genau hinhört, es ist nie eine Erzählung, die sagt, wir ändern die grundlegende Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, die vielleicht zu diesen Unsicherheiten führt, sondern es heißt immer nur, oben gibt es eine globale Elite, die dir schaden will, und wenn wir an der Macht sind, tauschen wir die aus. Und außerdem versprechen wir werden das Problem nicht für alle lösen können, aber für dich werden wir es lösen können. Und anderen wird es immer viel schlechter gehen als dir. Und das ist unser Angebot. Und da müssen sich progressive Menschen denken, was kann die alternative Erzählung sein, wie man den Status quo verändern kann. Also wie kommen wir zu einem humanistischen Weltbild, wo für alle Platz ist? Und das ist in der Regel eine solidarische Erzählung.
Das finde ich jetzt total spannend, weil während du gesprochen hast, wollte ich dir gerade widersprechen. Deswegen interessiert mich jetzt, wie du das aufanalysierst, weil du quasi... Das und das verteidigen wir, Job und Geld und die Bezahlung ist die rechte Erzählung. Und ich habe mir gedacht, na gut, aber Klimawandel wäre ja das Gleiche, man verteidigt die eigene Gesellschaft. Und dann hast du die Antwort jetzt gegeben, aber wir behalten alles gleich und tauschen die Eliten aus. Das ist ja nicht die, wenn man so will, ökologische Erzählung. Das heißt, du glaubst schon, dass das Konservative bewahren und für diese Leute, während wenn die Progressiven per Definition sagen, die Gesellschaft gehört geändert, dass das Problem ist? Seht ihr das so?
Also ich glaube, wir leben mittlerweile so lange in einem neoliberalen Gesellschaftssystem, dass viele Menschen sich eine Alternative gar nicht vorstellen können. Und da ist es immer glaubwürdiger, man findet eine Lösung im System, die nicht für alle gut ist, aber zum Beispiel für mich, weil ich der richtigen Ethnie angehöre, oder eben für mich, weil ich in Österreich lebe und wir können uns abkapseln vom Rest der Welt. Also ich selbst muss ja sagen, ich bin auch der Meinung, manche Probleme frage ich mich, wie wollen wir das in der heutigen globalisierten Welt überhaupt lösen können? Und da ist oft der Rückzug ins Nationale dann die naheliegende Lösung. Und ich glaube, das wird einfach wahrscheinlich diese autoritäre Wende, die versprochen wird, wird für glaubwürdiger gehalten als eine solidarische Wende.
Gabriele?
Ich kann dem absolut viel abgewinnen, was der Louis gerade gesagt hat. Vor allem, weil es rechten autoritären Parteien ja immer darum geht, die schauen immer in die Vergangenheit. Es geht immer ein bisschen um Nostalgie und um dieses alte System entweder zu erhalten oder wieder zu dem zurückzugehen. Und man merkt das auch bei rechten autoritären Wählern. Es geht nicht sehr stark um das Politikprogramm, das rechte Parteien anbieten. Die wählen diese Parteien nicht aufgrund ihres tollen Programmes, jetzt abgesehen von der Immigration vielleicht, sondern es geht vielmehr darum, das System und die Ordnung so zu erhalten. Das ist ja auch dieser Autoritarismus, der in diesen Parteien vorhanden ist und auch bei den Wählern, die diese Parteien wählen. Die wollen dieses System und die Ordnung so erhalten. Und da ist natürlich, was progressive Parteien dann machen, die haben dieses super tolle Programm, das sie dann vorstellen. Das ist alles sehr, sehr praktisch und sehr vielleicht auch trocken, aber sie haben keine positive Erzählung mehr für die Zukunft. Und jetzt, wenn wir auf Klimawandel vielleicht speziell schauen, ich meine, das ist ja auch nicht unbedingt eine positive Erzählung. Also wenn wir dann über Klimapolitik reden, das wird ja auch immer wieder runtergemacht, dann geht es auch wieder um Statusangst. Also wenn wir jetzt gewisse Klimapolitik implementieren, wie schadet mir das als Bürger? Muss ich dann mehr zahlen? Kann ich dann nicht mehr mein Auto fahren oder zahle ich dann so und so viel für den Sprit? Also das wirkt da ja alles mit rein. Und ich glaube, momentan haben progressive linke Parteien einfach keine positive Zukunftserzählung.
Aber Herbert Kickl auch nicht.
Herbert Kickl auch nicht, aber er verspricht zumindest den Status so zu erhalten und dass es den Leuten weiterhin so gut geht.
Stimmt,
ja. Ja, wobei, aber ein bisschen widersprechen möchte ich schon, weil ich finde, es geht nicht nur ums Erhalten. Also ich stelle schon fest, dass die große Lust an der Zerstörung eingekehrt ist und dass es offenbar mittlerweile großartig ist, sich als Kriegsminister in den USA Hexe zum Beispiel zu stilisieren und auch auszustrahlen. Das merkt man jetzt auch beim Irankrieg, dass das jetzt das Nonplusultra ist, kaputt zu machen, ja, und dass das toll ist, ja.
Ich glaube, ich gebe schon recht, es geht auch darum, etwas kaputt zu machen, aber es geht vor allem hier in den USA wieder darum, das neue, progressive, woke kaputt zu machen und zurückzugehen zu dem alten. Also gerade wenn wir den Kriegsminister jetzt auch wieder anschauen, der diese super lange Rede am Anfang des Jahres gehalten hat, wo er ihnen gesagt hat, was jetzt alles wieder nicht erlaubt ist, das war ja ein Rückschritt. Da ging es darum, weniger Frauen im Militär, gewisse Dresscodes dürfen nicht mehr jeder muss clean geshaved sein, also glatt rasiert sein. Es war wieder ein Rückschritt eigentlich. Also es geht schon auch ums Zerstören, aber das Zerstören ist dann wieder, wir gehen zurück zu dem alten System und dieser alte Ordnung, die wir einmal hatten.
Ja, und da sind wir dann bei der Frage angelangt, ob es nicht mittlerweile angemessen ist, eben von Faschismus zu reden. Also diese neue Form der Zerstörungslust. Also es gibt jetzt ein Buch von zwei deutschen Soziologen, Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey, und das nennt sich Demokratischer Faschismus. Und die haben Interviews geführt und haben gesagt, sie waren echt erschrocken, wie viele ihrer Probandinnen und Probanden zum Beispiel auf die Frage, wenn irgendwo eine Flutkatastrophe ist, dann habe ich ein positives Gefühl dabei, wie viele da mit Ja geantwortet haben und sagen einfach, das ist mittlerweile wieder auch ein historischer Zeitpunkt, an dem wir angelangt sind, wo diese Freude an Gewalt und an Leid anderer Menschen wieder im Mainstream oder in der Breite der Bevölkerung um sich greift. Und da kommen wir dann auch auf eben den Tech-Faschismus derzeit in den USA, der dort eben genau mit dieser Erzählung der Kettensäge sagt, wir zerstören demokratische Institutionen, die euch kaputt machen, die euch lähmen und bauen eben ein etwas Neues aus. Und das ist das Faschistische. Wir wollen schon nach vor, aber wir knüpfen natürlich an einem früheren, imaginierten, goldenen Zeitalter an.
Oder diese Armageddon-Kiste und den, also da wird ja schon was aufgebaut an einer neuen Erzählung, die, glaube ich, so in den USA nicht dominant war bislang. Ja, also ich glaube, dem müssen wir sich schon überall ein bisschen stellen, diese Lust an der Zerstörung, egal wofür jetzt. Ja. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Dinge, die wir bewahren wollen, oder?
Natürlich.
Insofern kann der Progressive ja manchmal auch ein bisschen konservativ sein, im Sinne von, das möchte ich erhalten. Und kann damit ja auch eine Welt beschreiben, wie sie morgen sein soll, wo man sagt, okay, jede kann sich Wohnen leisten. Ja. Jede kann von dem, wenn er oder sie arbeiten geht, davon auch wirklich leben, weil das ist in den USA schon lange nicht mehr so. Ja? Und bei uns wird es auch mehr so, dass man von dem, was man an Einkommen bekommt, sein Leben nicht mehr bestreiten kann. Und ich glaube, das sind schon Erzählungen, die große Macht habe ich da jetzt nicht in der Erzählung, dass ich sagen könnte, oder auch nicht das Kapital, dass ich jetzt sagen könnte, ich baue jetzt irgendein neues Medium auf. Ich glaube, dass die Macht schon im Alltag liegt und in jedem einzelnen Schritt, den man setzt und auch aktiv tut und aus der Passivität rauskommt. Weil das stelle ich fest, weil du das vorher gemeint hast, mit diesem Rückzug. Man konsumiert dann oft Politik ja auch. Also wenn wir darüber reden, man konsumiert die Bilder, man konsumiert deren Reden. Und die Frage ist, wann erfasst einen selbst wieder die Lust, selbst Politik zu machen?
Danke für die wunderschöne Überleitung. Genau das. Deswegen bin ich im ersten Teil so darauf herumgeritten, mit wie schlecht muss es den Autoritären in den 60ern gegangen sein, um das nochmal hervorzustreichen. Und so wie du es jetzt sagst, würde das jetzt gern quasi als Schluss, aber nicht als Ende, sondern als Aufbruch nehmen. Ich glaube wirklich, wenn man sich für Demokratie interessiert, und zwar jetzt wurscht, wo man im politischen Spektrum steht, solange es das Demokratische ist, ist morgen in der Früh beim Aufstehen die Frage, wie setzt man sich da jetzt ein und nicht frustrieren zu lassen, wäre halt meine Idee gewesen, weil es auch übermorgen noch schrecklich sein wird, sondern mitzunehmen, wo kann ich im Kleinen kämpfen, für jeden von uns, und das erlaubt Social Media und die Mediendiskussion bis hin zu einem Podcast, den vielleicht nicht dann alle hören, aber genau solche Diskussionen können gemacht, finde ich, und wir werden Trump aus genau dem Grund durch das Jahr begleiten. Am 3. November sind die Midterm Elections in den USA, wo es dort um alles geht. Man hört schon die Stimmen, dass es, ob er diese Wahlen überhaupt zulassen wird, korrekt auszählen wird oder sonst etwas. Bis dorthin werden wir die Entwicklung in den USA noch begleiten, auf vielen Aspekten, von den Tech-Radikalen, die die Demokratie unterwandern, über das Verhältnis mit den Klerikalfaschisten, jetzt kurz nach dem Beten im Oval Office, Bilder, die wir noch nicht gesehen haben bisher. Ich glaube, da gibt es Themen genug, um es grundsätzlich zu diskutieren. Es ist alles so irre im Tagesgeschäft, dass man nie weiß, was übermorgen los ist, und deswegen notwendig, immer wieder die Grundsatzdiskussionen zu führen und wieder zurückzusteigen, so wie heute, rund um, woher kommt dieser autoritäre Überhang im öffentlichen Diskurs. Ich möchte mich bei euch dreien bedanken für eure diversen verschiedenen Inputs, und trotzdem finde ich, es ist eigentlich halbwegs in eine Richtung gegangen, wo man das Gefühl haben muss, da kann man als Demokraten jetzt schon was mitnehmen, wie man arbeiten kann. Danke euch dafür, und ich hoffe, man liest sich und hört sich auf diversen demokratischen Kanälen wieder. Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Blue Sky, Facebook, Instagram oder Spotify Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr die journalistische Arbeit von Ganz offen gesagt unterstützen wollt, dann kauft bitte auf Apple Podcast oder auf der Plattform Steady ein bezahltes Abo. Ihr könnt dann alle Folgen werbefrei hören und tragt dazu bei, dass wir Ganz offen gesagt in der bewährten Form weitermachen können. Den Link zu Steady stelle ich in die Shownotes. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Baba aus Wien.